SR Info. Bilanz am Abend.
Bis 18 Uhr haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Ukraine, Deutschland, Europa. Der neue US-Vizepräsident schenkt auf der Münchner Sicherheitskonferenz Trumpschen Wein ein. Islamistisches Motiv gestanden, der Autoanschlag von München, der Täter und das Gedenken. Und jung-alt, männlich-weiblich, Analyse der Saar-Landeslisten zur Bundestagswahl. Am Mikrofon begrüßt Sie Jochen Marmitt. Es ist das weltweit wichtigste Forum für sicherheitspolitische Fragen, die Münchner Sicherheitskonferenz. Sie hat heute begonnen und gleich zum Auftakt richteten sich alle Augen und Ohren vor allem auf den Neuen aus Washington. US-Vizepräsident James J.D. Vance. Und der schenkte allen Anwesenden auch gleich den Wein ein, den er von seinem Präsidenten Donald Trump mitgebracht hatte. Tenor: Wir wissen, was zu tun ist, ihr nicht. Besonders sauer stieß das bei den Europäern und auch bei Deutschland auf, die sich heute sehr kritisch positionierten insgesamt. Uli Haug berichtet aus München.
Chaos und ständige Aufregung schafft die Trump-Regierung seit Amtsantritt. Strategie oder nicht, auf den Gängen der Münchner Sicherheitskonferenz ist man sich noch unsicher. Panama-Kanal, Grönland, Gaza, Ukraine. Ständig kommen aus Washington neue, unklare oder nicht ausgearbeitete außenpolitische Vorstöße. Da wird selbst der sonst so diplomatische Ex-Außenminister und jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ungewöhnlich deutlich.
Diplomacy is not a cage fight. Seit dem 20. Januar starren alle gebannt aufs Weiße Haus und jeder fragt sich schon zu den Frühnachrichten, was kommt als nächstes oder wer ist als nächster dran.
So wird Trumps Vorstoß, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden, von Deutschen und Europäern zwar offiziell zumindest anerkannt. Allerdings auch hier hinterlassen die Amerikaner Chaos. Trump spricht gestern von Gesprächen zwischen Russen, Amerikanern und Ukrainern in München. Heute weiß der ukrainische Präsident Selenskyj nichts davon.
No, I don't know about it, but maybe somebody knows more than me.
Auch Verteidigungsminister Pistorius ist genervt. Die Amerikaner hätten schon beim ersten Telefonat mit Putin ohne Not zwei Asse aus der Hand gegeben.
Zum einen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und die Frage, wie territoriale Veränderungen in der Ukraine aussehen können. Ich finde, das war ungeschickt. Ich finde, das war ein Fehler.
Und trotzdem gehen Europäer und Deutsche auf die USA zu. Auch weil man weiß, dass man zu wenig für die eigene Sicherheit getan hat. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verspricht, dass man den Mitgliedstaaten mehr finanziellen Spielraum für Verteidigungsausgaben lassen will. Und Bundespräsident Steinmeier fordert eine ausgeglichene militärische Lastenteilung zwischen Europa und den USA.
Der Aufwuchs muss weitergehen. Unsere Bundeswehr muss stärker werden, nicht um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu verhindern.
Gemeinsame Sicherheitsinteressen in der NATO, die Ukraine-Friedensgespräche. Drängende Themen, die in der Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance gar keine Rolle gespielt haben. Stattdessen warf er den Europäern vor, sie würden alternative Meinungen und Parteien unterdrücken, weil sie Angst vor ihren Wählern hätten. Hier wurde die Abkehr von der klassischen transatlantischen Freundschaft am deutlichsten. Wenn Sie Angst vor Ihren eigenen Wählern haben, dann gibt es nichts, was Amerika für Sie tun kann. Gleichzeitig gibt es nichts, was Sie für das amerikanische Volk tun können, das mich und Präsident Trump gewählt hat. Spätestens nach dem Auftritt von J.D. Vance ist klar, auf die Trump-USA können sich Europa und Deutschland nicht mehr verlassen.
Auf jeden Fall wird es turbulent. Das ist auch erkennbar, weil der neue US-Vizepräsident anscheinend zu jedem Thema etwas zu sagen hat. So entstehen eben dann auch neue Töne in Bereichen, die lange als tabu galten. Für nicht direkt involvierte, auch befreundete Staatenlenker. Wie der Hinweis von J.D. Vance, die demokratischen Parteien Deutschlands müssten Koalitionen mit den rechtsextremen Parteien anvisieren. Georg Schwarte mit den Reaktionen darauf aus Berlin.
Die Antwort der Bundesregierung auf Äußerungen des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance zu einer Kooperation mit der AfD sind eindeutig. Vance hatte zuvor in einem Interview mit dem Wall Street Journal eine Zusammenarbeit in Deutschland mit rechten Parteien, auch mit der AfD, nahegelegt und erklärt, diese Parteien sollten in Europa an Regierungen beteiligt werden, andernfalls ignoriere man den Willen des Volkes. Regierungssprecher Hebestreit sagte in Berlin, diese Äußerungen zeigten, dass man bisher gut damit gefahren sei, dass man sich nicht nicht in die inneren Angelegenheiten eines befreundeten Landes einmische. Vance Äußerungen legten nahe, dass er nicht den vollen Überblick über innenpolitische Debatten in Deutschland habe. Der deutsche Regierungssprecher wurde deutlich.
Ich halte das für nicht richtig als Regierungssprecher, dass sich Ausländische, auch aus dem befreundeten Ausland, jemand so intensiv mitten in einem Wahlkampf einseitig einmischt. Aber das steht mir als Regierungssprecher nicht anheim, da mehr als diesen Satz zu äußern. Es gibt eine politische Diskussion in diesem Lande, die muss man sicherlich auch gewärtigen. Es gibt politische Traditionen in diesem Land. Und dann ist es guter Brauch, dass die Bürgerinnen und Bürger eines Landes entscheiden, wen sie wählen und was ihre Grundlagen sind und sich nicht von anderen darin Ratschläge geben lassen.
Der US-Vizepräsident hatte zudem gesagt, die Einflussnahme Russlands auf Wahlen in Europa würde überschätzt. Auch diese Einschätzung wies die Bundesregierung umgehend zurück. Es gebe ausländische Desinformation in Deutschland, so Regierungssprecher Hebestreit. Daher gelte es, wachsam zu sein und gegen eine solche Einflussnahme nach den Regeln von Recht und Gesetz vorzugehen.
Wir bleiben noch ein bisschen beim sich neu entwickelnden Verhältnis von US-Präsident Trump mit dem Rest der Welt und vor allen Dingen mit Europa. Und da gilt, bezollst du mich, bezoll ich dich. Denn Trump hat eine neue Zollrunde für Länder eingeläutet, die auch Zölle auf US-Waren erheben. Damit will er America First stärken. Insgesamt könnte das aber das Hauptproblem der US-Bevölkerung noch weiter verschärfen, die hohen Preise. Wie also funktionieren Trumps reziproke Zölle? Anne Schneider.
Das Prinzip der beiderseitigen, also reziproken Zölle, klingt simpel. Was immer sie von uns nehmen, nehmen wir von ihnen. Das funktioniert sehr gut. Es ist ein schönes, einfaches System und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir zu viel oder zu wenig nehmen. So US-Präsident Trump gestern, nachdem er eine entsprechende Anordnung unterschrieben hatte. Der Plan, künftig will man sich jedes Land einzeln anschauen und die eigenen Zölle entsprechend anpassen. Das Kalkül, wenn die USA genauso hohe Zölle nehmen wie andere Länder, wird mehr in den USA produziert. Die Zahl der Arbeitsplätze wird enorm zunehmen. Wir werden großartige Jobs, Jobs für alle bekommen. Das ist etwas, das schon vor vielen Jahren hätte getan werden sollen. China hat es getan. Wenn man ein Auto produziert hat, konnte man es nicht nach China schicken. Die Zölle waren so hoch, also haben alle in China produziert. Aber nicht nur Waren aus China sollen mit höheren Zöllen belegt werden, worüber sich der US-Präsident schon lange ärgert. Für Autos aus der Europäischen Union, die in die USA exportiert werden, wird nur ein Zoll von 2,5% fällig, aber 10% für Autos, die aus den USA in die EU verkauft werden. Wobei sich Trump auch sonst über die EU ärgert. Nun, jetzt haben sie eine Mehrwertsteuer von 20%, die wir als ähnlich hoch ansehen wie den Zoll, und sie erheben eine Menge Gebühren. Fluggesellschaften haben mich angerufen und gefragt, könnten sie uns mit Europa helfen, weil sie uns so viele verschiedene Gebühren in Rechnung stellen. Nun werden sich die Gebühren mit reziproken Zöllen wahrscheinlich schwer beeinflussen lassen. Die Frage ist auch, wie ernst es dem US-Präsidenten diesmal ist. Zwar hat er zu Wochenbeginn höhere Zölle auf Stahl und Aluminium verkündet, aber die angedrohten 25% Strafzölle gegen Kanada und Mexiko in letzter Sekunde wieder aufgeschoben. Auch die Ausgleichszölle könnten durch Verhandlungen abgewendet werden. Und das auch, weil ein Problem für die Menschen in den USA immer größer wird.
I have to cut back. I cut back on a lot of stuff.
Food and gas. It all comes out of the same pocket.
Ich muss mich einschränken. Ich habe mich bei vielen Sachen eingeschränkt. Lebensmittel und Benzin, das muss alles aus derselben Tasche bezahlt werden. Essen, Versicherungen, Energie, Medikamente, die Preise steigen immer weiter. Immer mehr Menschen kommen deshalb mit ihrem Einkommen nicht mehr über die Runden. Höhere Zölle sind da Gift. Und auch US-Unternehmen dürften darunter leiden, sagt Matt Tosh. Er ist Finanzchef eines mittelständischen Unternehmens, das Produkte für den Trockenbau herstellt und fast in die ganze Welt verkauft. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn wir die Europäische Union bedrängen, zu Vergeltungsmaßnahmen kommen wird. Und das könnte drastische Auswirkungen auf uns haben, und zwar weltweit. Und das könnte sogar wieder Jobs kosten.
Anne Schneider berichtete aus den USA. Sie hören SR Info mit der Bilanz am Abend. Weitere Meldungen des Tages hat Peter Weizmann.
Die Terrororganisation Hamas hat die Namen von 3 Geiseln veröffentlicht, die morgen freigelassen werden sollen. Es handelt sich um 3 Israelis, von denen einer auch die amerikanische und einer auch die russische Staatsbürgerschaft besitzt. Das Büro von Israels Regierungschef Netanyahu bestätigte, die Namen erhalten zu haben. Mit der Veröffentlichung der Namen dürfte ein Scheitern der Waffenruhe im Gazastreifen noch einmal abgewendet werden. Die Hamas hatte gedroht, zunächst keine weiteren Geiseln freizulassen. Israel hatte daraufhin mit einer Wiederaufnahme des Krieges gedroht. In Berlin haben mehrere tausend Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Polizei spricht von etwa 8000 Teilnehmenden am Brandenburger Tor. Aufgerufen hatte die Bewegung Fridays for Future. Bundesweit waren in mehr als 150 Städten Demos und andere Veranstaltungen angemeldet. In Saarbrücken haben sich am Nachmittag etwa 350 Personen zu einer Kundgebung auf dem Landwehrplatz versammelt. Auf die Empfehlung des saarländischen Verkehrsministeriums, Motivwagen vor den Fastnachtsumzügen technisch überprüfen zu lassen, reagieren die Landkreise unterschiedlich. So hat der Kreis St. Wendel dem SR auf Anfrage mitgeteilt, dass man allen Veranstaltern die Handlungsempfehlung des Verkehrsministeriums frühzeitig zugeschickt habe, damit sie sich um Gutachten für die Umzugswagen kümmern können. Der Regionalverband Saarbrücken gab bekannt, dass dort die Umzugswagen schon seit Jahren ein extra Gutachten vorlegen müssen. In immer mehr Städten und Gemeinden gibt es Sammelprüftermine kurz vor den Umzügen. Außerdem bieten einige Kommunen den Vereinen an, die Kosten dafür zu übernehmen. Der Leiter des Drogenhilfezentrums in Saarbrücken, Schäfer, fordert ein bundesweites Verkaufsverbot von Lachgas an Kinder und Jugendliche. Der bisher leichte Zugang zu Lachgas müsse verwehrt werden. Die Droge sei bunt verpackt und wirke harmlos, verursache aber schwere Schäden des Nervensystems. Nachdem ein Verbot auf Bundesebene durch die Ampelregierung nicht zustande kam, haben nun einige Städte ein Verkaufsverbot ausgesprochen. Darunter sind Hamburg, Osnabrück und Dortmund. Bei der Biathlon-WM hat es eine weitere Medaille für Deutschland gegeben. In Lenzerheide in der Schweiz gewann Franziska Preuß im Sprint Silber. Die 30-Jährige musste sich nur der Französin Brésas Boucher geschlagen geben. Bayern München hat den Vertrag mit Fußballnationalspieler Jamal Musiala langfristig verlängert. Wie die Bayern mitteilten, unterschrieb der 21-Jährige beim deutschen Rekordmeister vorzeitig bis 2030. Musiala war zuletzt im Verein wie in der Nationalmannschaft zum Leistungsträger geworden.
Die Generalstaatsanwaltschaft in München ist sich sicher. Der 24-Jährige, der gestern ein Auto in eine Menschenmenge gesteuert hatte, der hatte ein islamistisches Motiv. Der Afghane habe zugegeben, mit Absicht in die Gruppe gefahren zu sein. So die Informationen, die von Seiten der Ermittler bekannt gegeben wurden am Vormittag. Mittlerweile wurde auch Haftbefehl erlassen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft unter anderem wegen dringendem Tatverdacht auf versuchten Mord. Am Tatort in der Münchner Innenstadt wurde heute zudem der Opfer gedacht. David Herting.
Auf dem Bürgersteig neben der Straße, auf der der weiße Kleinwagen in die Menschenmenge gerast ist, ist ein kleiner Gedenkort entstanden. Im Schnee stehen brennende Kerzen, Blumen liegen daneben. Passanten und Angehörige kommen und wollen Solidarität mit den Opfern zeigen.
Es macht einen sprachlos.
Ich bin jetzt eigentlich extra hergekommen, weil mir das Kind so nicht mehr aus dem Kopf geht, das schwer verletzte Kind.
Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter legten am Vormittag weiße Rosen ab. Reinhard Kardinal Marx, der evangelische Landesbischof Christian Kopp beteten für die Opfer des Anschlags, für die Demonstranten, die gestern dem Verdi-Aufruf zum Streik gefolgt sind. Viele Verdi-Mitglieder waren beim Gedenken, auch Geschäftsführerin Claudia Weber.
Es geht uns jetzt um die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Angst um die und wir hoffen, es wird wieder.
Auch Menschen, die den Anschlag miterlebt haben oder als Mitglieder von Feuerwehr, als Polizeibeamten und Beamtinnen oder als Sanitäter mit Schrecklichem konfrontiert waren, kamen zum Gedenken. Zum Beispiel Stefan Jansen, Leiter des Krisendienstes München, sagte, es braucht Zeit, mit dem Erlebten zurechtzukommen.
Also erstmal raten wir denen, Geduld zu haben. So ein Ereignis Außergewöhnliches, es muss erstmal im Kopf ankommen, das braucht Zeit. Alles, was gerade passiert, ist eine normale Reaktion auf ein anormales Ereignis.
Auch ein 2-jähriges Kind ist unter den Schwerstverletzten. Für die Ärztinnen und Ärzte am Dr. von Haunerschen Kinderspital ist dessen Zustand eine große Herausforderung. Nach einer Notfalloperation gestern liege das Kind in stabilem, aber kritischem Zustand weiter auf der Intensivstation. Im Münchner Polizeipräsidium stellten zur gleichen Zeit die Oberstaatsanwältin ihr Fazit von den ersten Ermittlungen rund um den 24-jährigen beschuldigten Afghanen vor. Sie traue sich in diesem Fall von einer islamistischen Tatmotivation zu sprechen.
Er postete verschiedene Beiträge, die auch religiösen Bezug hatten. Nach der Tat hat der Beschuldigte gegenüber Polizisten Allahu Akbar geäußert und auch nach seiner Festnahme dann gebetet.
In einer ersten Befragung, so die Ermittler, habe der Beschuldigte auch gesagt, er sei absichtlich in die Menschenmenge gerast. Die Ermittler konzentrieren sich jetzt auch darauf, ob der Mann einer islamistischen Gruppierung zugeordnet werden kann, auch wenn es bislang noch keine Hinweise darauf gibt. Die Polizei hat unterdessen angekündigt, die Zahl der Einsatzkräfte zur heute beginnenden Sicherheitskonferenz in München zu erhöhen. Auch aus anderen Bundesländern wird es Verstärkung geben. Auch wenn bislang kein Zusammenhang zwischen dem Attentat und dem internationalen Treffen hergestellt werden konnte, die Polizei versucht, die vielen parallel stattfindenden Demonstrationen nicht als Demozug, sondern an festen Orten stattfinden zu lassen, weil die besser zu sichern seien. Auf dem Königsplatz in der Münchner Innenstadt hätte gestern eigentlich die Abschlusskundgebung der Streik von Verdi stattfinden sollen. Heute demonstrierten 2000 Menschen von Fridays for Future zur Sicherheitskonferenz. Der Schrecken von gestern ist aber gegenwärtig.
Also ich glaube, viele fühlen sich unsicher, fühlen sich natürlich irgendwie verängstigt. Aber es ist auch ein gutes Gefühl, zusammen hier zu stehen und auch in Solidarität mit den Streikenden von gestern.
Ja, also gestern ist natürlich im Kopf, aber ich fühle mich dennoch sehr sicher.
Bei dieser ersten Demonstration nach dem Anschlag sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Mit mehreren Dutzend Polizeiwegen, Beamten und Beamtinnen und gesperrten Straßen. Morgen finden dann die nächsten drei Demonstrationen statt.
Auch der Bundesrat hat heute den Opfern der jüngsten Anschläge von Magdeburg, Aschaffenburg und München gedacht, sah Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, die im Moment den Vorsitz hat, sagte dann, dass sie das gesellschaftliche Miteinander durch diese Taten auf die Probe gestellt sehe. Und dann ging es zu den Abstimmungen und da ging es unter anderem auch um konkrete Gesetze, die noch aus Vorlagen der mittlerweile zerbrochenen Ampelkoalition resultierten. Dafür gab es dann eben auch Bedarf im Länderplenum, nochmal drüber abzustimmen. Uwe Bernd fasst den letzten Tag zusammen.
Es begann mit großer Einigkeit. Ein gemeinsamer Entschließungsantrag der Länder zur Solidarität mit der Ukraine. Wenige Tage vor dem dritten Jahrestag des russischen Angriffskrieges. Der Bundesrat würdigt darin auch die Hilfen der Länder und Kommunen für Geflüchtete. Und es ging weiter mit viel Einigkeit.
Wer den Empfehlungen und Vorschlägen folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
Zustimmung der Länder zum Gewalthilfegesetz. Auch der Bundestag hatte es parteiübergreifend beschlossen. Es geht um Hilfe für Frauen und Kinder, die unter geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt leiden. Dafür sollen deutlich mehr Beratungsstellen und Schutzangebote geschaffen werden. Und der Bund gibt Geld dafür. 2,6 Milliarden für gut 10 Jahre. Bundesfamilienministerin Paus bezeichnet das als historisch. Die Länder nehmen das Geld gerne, verlangen aber eine dauerhafte Finanzierung. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Und nur so schaffen wir dauerhaft ein verlässliches Hilfesystem, in dem keine Frau mehr abgewiesen wird.
Der Bundesrat arbeitet über 60 Tagesordnungspunkte ab. Mehr als 40 Reden werden gehalten. Wenig Streit, keine Polemik. Auf der Agenda sind 17 Gesetze, die der Bundestag noch vor dem Ampelaus beschlossen hatte. Dazu etliche Initiativen der Bundesländer. Manches geht in die Ausschüsse. Doch vieles wird heute durchgewunken. Der Abstimmungsmarathon ist was für politische Feinschmecker.
Ich rufe auf die Ziffer 7. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 11.
Selbst Politikprofis im Saal verlieren leicht den Überblick. Was ist gerade dran?
Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlung.
Und so werden an diesem Vormittag viele weitreichende Beschlüsse gefasst. Die Länderkammer fordert zum Beispiel die Verlängerung der Mietpreisbremse. Neuvermietung darf maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ohne das Votum des Bundesrates wäre sie Ende des Jahres ausgelaufen.
Das ist eine Mehrheit. Es ist also so beschlossen.
Eine ganze Reihe von Initiativen kommt noch von Gesundheitsminister Lauterbach. Mehr Kompetenz für Pflegekräfte. Patienten sollen leichter einen Termin bei ihrem Hausarzt bekommen und die Genehmigung von medizinisch notwendigen Hilfsmitteln soll vereinfacht werden. Je länger die Debatte dauert, desto schneller spricht die Sitzungsleitung.
Damit verlassen wir den Tagesordnungspunkt 52, kommen nun zu Tagesordnungspunkt 32.
Gleich 5 Anträge befassen sich mit Energiepolitik, zum Beispiel die bessere Akzeptanz von Windenergieanlagen. Im Zeitenwendegesetz geht es um eine bessere Ausstattung für die Bundeswehr. Und auch das wurde beschlossen. Opfer von Verfolgten des DDR-Regimes bekommen eine höhere Entschädigung. Fazit: Es gibt sie noch, die sachliche politische Debatte.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf.
Der Bundesrat, der wird natürlich auch noch nach der Bundestagswahl wieder zusammenkommen. Wie dann aber der Bundestag selbst aussieht, das wird sich in etwas mehr als einer Woche ein klein bisschen genauer vielleicht abzeichnen. Dann wird nämlich gewählt. Eine Sache steht aber jetzt schon fest. Frauen und junge Menschen aus dem Saarland werden im nächsten Bundestag eher unterrepräsentiert sein. Wie kann das sein? Meine Kollegin Denise Friemann aus der Landespolitikredaktion des Saarländischen Rundfunks hat sich die saarländischen Landeslisten mal etwas genauer angeschaut. Denise, die Frauenquote, die ist schon ziemlich ernüchternd.
Ja, um das jetzt mal in Zahlen zu sagen, liegt sie bei 37,5% ganz genau. Also von Ausgeglichenheit kann man bei weitem nicht sprechen bei diesen Landeslisten. Und wir waren da tatsächlich auch schon mal weiter. Bei der letzten Bundestagswahl lag die Frauenquote nämlich bei fast 50%, also quasi schon paritätisch. Dieses Mal ist es so, dass ungefähr jede dritte Partei aus dem Saarland ihre Liste paritätisch besetzt hat, heißt gleich viele Frauen und Männer oder teilweise sogar mehr Frauen auf den Landeslisten aufgestellt hat. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass bei diesen Parteien automatisch auch Chancengleichheit besteht, denn dafür müssten gleich viele Frauen und Männer auf den aussichtsreichen, also den vorderen Listenplätzen stehen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Die CDU, die hat sogar mehr Frauen auf der Landesliste als Männer, aber nur eine einzige auf einem aussichtsreichen Listenplatz, das ist Yvonne Brück auf Platz 3 der Landesliste der CDU. Eine wirklich chancengleiche Liste haben eigentlich nur die Saargrünen und die Saar-SPD, die haben nämlich durchgehend abwechselnd besetzt, also immer Frau und Mann abwechselnd. Und bei den Direktkandidatinnen und Kandidaten, da sieht es auch nicht besser aus, muss man sagen. 6 Direktkandidatinnen von insgesamt 29 sind weiblich, also etwa 20%.
Dann mal ganz konkret, wie viele Frauen könnten es denn dann realistisch aus dem Saarland in den Bundestag schaffen?
Also realistisch eigentlich nur 2. In Saarbrücken treten als Direktkandidatinnen ja Josefine Ortleb von der SPD und Yvonne Brück von der CDU gegeneinander an. Eine von ihnen wird es höchstwahrscheinlich auch in den Bundestag schaffen durch die Erststimme. Und vielleicht schafft es auch noch Jeanne Dillschneider, die Spitzenkandidatin der Grünen im Saarland auf der Landesliste, dann aber über die Zweitstimme. Das kommt aber eben darauf an, wie gut das Ergebnis der Grünen insgesamt ist. Ob sie es schafft, ist also nicht sicher. Für alle anderen sieht es dann tatsächlich eher schlecht aus.
Jetzt hast du dir noch die Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut, die 30 Jahre alt oder jünger sind. Wie stehen da die Chancen?
Noch schlechter als für die Frauen, muss man sagen. Von den insgesamt 102 Kandidatinnen und Kandidaten ist etwa jeder fünfte 30 Jahre alt oder jünger. Aber realistisch könnte es nur eine einzige Kandidatin unter 30 in den Bundestag schaffen. Und das ist nochmal Jeanne Dillschneider. Die ist nämlich nicht nur eine Frau, sondern auch erst 29. Aber habe ich ja gerade schon gesagt, da kommt es auf das Ergebnis der Grünen an. Es könnte also sein, dass junge Menschen aus dem Saarland im Bundestag gar nicht vertreten sind.
Und darüber sollte man dann vielleicht auch mal nochmal nachdenken. Aus der SR-Landespolitik-Redaktion Denise Friemann hier in der SR-Infobilanz am Abend. Damit zu einem der Top-Themen im aktuellen Bundestagswahlkampf, die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Sie stottert aktuell, das hat viele Gründe, unter anderem aber auch hausgemachte, Stichwort Bürokratie. Ein Dauerthema und eine Belastung. Mittlerweile ist die Zahl der Vorschriften so stark gestiegen, dass viele Betriebe von einem klaren Nachteil im internationalen Wettbewerb sprechen. Peter Sauer über den Status quo und was sich verändern müsste.
Deutschland, Bürokratieland. Über die hohen bürokratischen Hürden beschweren sich alle Wirtschaftsbereiche. Besonders belastet sind nach Angaben von Jens Schmidt, dem Hauptgeschäftsführer der Saarländischen Handwerkskammer, die vielen zumeist kleineren Betriebe.
Die Belastungsgrenze ist beim Handwerk angekommen. Wir haben im Durchschnitt 5 bis 7 Beschäftigte, aber die Regelungen, insbesondere die Dokumentationspflichten, sind oftmals dieselben wie für Großbetriebe. Das bindet die Ressourcen. Die Betriebsinhaber verbringen viel Zeit im Büro, immer mehr, und es muss nicht unbedingt ändern. Wir fordern deshalb auch die Bürokratieentlastung, damit wir wieder mehr Zeit beim Kunden verbringen können.
Das wird immer schwerer, denn in den vergangenen 10 Jahren stieg die Zahl der vom Bundestag beschlossenen Gesetze um gut 7% auf insgesamt knapp 1.800. Die Zahl der Einzelnormen, also der einzelnen rechtlichen Regeln innerhalb eines Gesetzes, wuchs im selben Zeitraum sogar auf gut 52.000. Immerhin, die Politik ist sich der Problematik bewusst und so einig wie sonst bei kaum einem Thema. Die Bürokratie muss abgebaut werden. Das fordern alle Parteien im Bundestagswahlkampf. Experten wie Professor Oliver Falk vom Wirtschaftsforschungsinstitut IFO sind sich einig. Ein Rückfahren bürokratischer Zwänge ist dringend erforderlich.
Ein Ansatz wäre eben zum Beispiel, dass ich die öffentliche Verwaltung dahingehend umbaue und sie nicht mehr auf Misstrauen aufbaue, sondern auf Vertrauen aufbaue und eben nicht mehr alles dokumentieren lasse, sondern beispielsweise nur noch Stichproben mache. Und wenn nicht eben ein Unternehmen gezogen wird, dass es stichprobenartig überprüft wird, dann muss es eben erst dokumentieren. Und so würden wir viel Dokumentationsaufwand sparen.
Und Unternehmen auch finanziell entlasten, denn die Kosten, um sämtliche rechtliche Vorschriften des Bundes zu befolgen, sind enorm. Allein im vergangenen Jahr waren es insgesamt knapp 18 Milliarden Euro. In Zeiten, in denen Deutschlands Wirtschaftskraft eher sinkt als wächst, wiegen diese Kosten doppelt schwer. Ein Abbau der zahlreichen bürokratischen Stolpersteine könnte die Wirtschaft enorm ankurbeln.
Wir stellen fest, dass wenn Deutschland eine grundlegende Bürokratiereform umsetzen würde und auf das Niveau der Bürokratie von Schweden kommen würde, pro Jahr 146 Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistung haben könnte.
Ein weiterer Schlüssel zur Verbesserung, die Digitalisierung. Die Zusammenarbeit mit Behörden könnte hierdurch deutlich effizienter gestaltet werden, beispielsweise auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Klar scheint aber, es braucht ein grundsätzliches Umdenken beim Thema Bürokratie. IFO-Forscher Falk findet drastische Worte.
Ich glaube, wir brauchen wirklich einen Mähdrescher, um einmal radikal da letztendlich drüber zu gehen und wirklich manche Regulierungen wirklich grundlegend einfach nochmal auf Null zu stellen und nochmal neu zu überlegen.
Der 14. Februar. Das ist heute und richtig Valentinstag. Wenn Sie heute, sagen wir mal, 3 Rosen als Zeichen Ihrer Zuwendung verschenkt haben, dann war rein rechnerisch eine davon aus Kenia. Denn etwa jede 3. Rose, die in Deutschland verschenkt wird, stammt aus dem ostafrikanischen Land. Und dazu auch noch oft fair gehandelt und mit guter Ökobilanz. Wie kann das sein? Karin Bentsch erklärt's.
Mitten in einem riesigen Gewächshaus. Hier drin ist es heiß und schwül. Die Rosenfarm liegt in der Nähe des Naivasha-Sees, etwa 100 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Nairobi. Das Anbaugebiet für Rosen in Kenia. Mehrere Frauen gehen durch die Reihen und schneiden Rosen. Sie tragen grüne Arbeitskleidung und gepolsterte Handschuhe, die bis zum Ellenbogen reichen. Eine von ihnen ist Margaret Nekesa. Die Rosen, die sie schneidet, werden vor allem nach Deutschland verkauft, aber auch in die Niederlande und nach Großbritannien. Meine Lieblingsrose ist diese weiße hier. Sie heißt Frieden. Frieden ist wichtig in dieser Welt. So hat es mir meine Mutter immer gesagt. Wenn du mit Menschen zusammenlebst, braucht jeder Frieden. Margaret arbeitet seit 11 Jahren in dieser Rosenfarm. Die Arbeitsbedingungen hier seien besser als in anderen Betrieben in der Umgebung, erzählt sie. Hier gelten die Standards von Fairtrade, eine Organisation, die Handel gerechter machen will. Im Vergleich zu anderen Rosenfarmen verdiene ich hier mehr Geld. Die anderen zahlen weniger, zwischen 60 und 70 Euro im Monat. Mein Lohn liegt bei 90 Euro. 90 Euro im Monat. Das klingt sehr wenig. Es ist allerdings etwa ein Drittel mehr als der Mindestlohn in Kenia. Darüber hinaus zahlt das Unternehmen Margaret Wohngeld und finanziert die Schulkosten für ihre Kinder. Es gibt einen großen Unterschied zwischen konventionellen und Fairtrade-Rosenfarmen, sagt Gewerkschafter Lawrence Ombiro, der früher selbst in einer Rosenfarm gearbeitet hat. Unternehmen, die von Fairtrade zertifiziert sind, bestehen darauf, dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Da geht es um Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz, soziale Verantwortung. Das hilft vielen Familien. Der Transport der Rosen nach Deutschland, eine lange Reise mit dem Flugzeug. Rund 6000 Kilometer. Laut einer Studie ist die Klimabilanz jedoch besser als gedacht. Danach verursachen Fairtrade-Sträuße aus Ostafrika 2/3 weniger CO2-Ausstoß als Sträuße aus niederländischen Gewächshäusern, die mit viel Energie beleuchtet und beheizt werden. Eine große Halle in der Rosenfarm. Hier ist es feucht und ziemlich kalt. Die Mitarbeiterinnen tragen dicke rote Pullover, manche Wollmützen oder Kapuzen. In dieser Kühlhalle werden jeden Monat rund 4 Millionen Rosen auf die Reise geschickt. Tabitha Mugi arbeitet hier seit vielen Jahren. Sie erzählt, dass sie etwa 3500 Rosen am Tag auf Länge schneidet und verpackt. Ich stecke die Rosen in eine Schutzhülle, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden. Wenn sie dann an ihrem Bestimmungsort ankommen, sehen sie immer noch schön frisch aus. Rosen aus Kenia in deutschen Vasen. Ein beliebtes Geschenk, gerade am Valentinstag.
Und frisch sollten sie ja dann auch aussehen, wenn sie sie verschenken. Bloß nicht mit dem Spruch kommen. Ja, die sind ein bisschen verwelkt, aber passt ja auch zu unserem Status der Beziehung. Kosten nur die Hälfte. Ein kleiner Tipp am Valentinstag. Soweit an dieser Stelle noch die Wetteraussichten für die Nacht. Es wird sogar steinklar. Hier und da ein paar Wölkchen. Nordostwind gibt es noch gratis dazu. Die Temperaturen morgen früh -5 bis -2 Grad. Der Samstag, Sonnenschein, es bleibt trocken, 0 bis 4 Grad und ähnlich am Sonntag. Soweit die SR-Infobilanz am Abend. Finden Sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Bleiben Sie tapfer und vor allen Dingen ziehen Sie sich heute Nacht warm an. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmitt.